Ja, willkommen, liebe Hörer, zum Netzpolitik.org-Podcast. Das ist vermutlich der letzte Podcast in diesem Jahr, in einer ganzen Reihe von Podcasts. Und wir wollen, wie es sich gehört, für Ende Dezember rückblicken aufs Jahr. Wir haben uns die wichtigsten Themen gesucht, von denen wir glauben, dass sie netzpolitische Relevanz hatten, dass sie besonders debattiert wurden, auch was wir darüber geschrieben haben. Und wir, das sind in diesem Fall Ingo Dachwitz. Hallo Ingo.
Hallo.
Und Constanze Kurz. Wir werden also ein bisschen den Rückblick wagen.
Genau, wir werden sicherlich nicht alles abdecken können und vor allen Dingen nicht in der Tiefe, wie das natürlich angemessen wäre, zu allen Texten oder zu allen Themen, die wir ansprechen, gibt es natürlich dann Texte bei uns im Blog. Genau, und wir wollen mal aber so versuchen, so einen kleinen Durchritt durch die Themen zu machen.
Genau, also ich meine, wenn man nicht zurückguckt, dann kann man für das nächste Jahr nicht lernen. Und außerdem haben wir beim Vorbereiten, glaube ich, auch gemerkt, dass es ein paar Themen gibt, die man schnell vergisst, weil sie Anfang des Jahres passiert sind. Mhm. Und deshalb gehen wir so ein bisschen chronologisch vor.
Genau. Es ist netzpolitisch auf jeden Fall viel passiert, kann man sagen, genau. In diesem Jahr.
Wir haben so ein paar Überbleibsel von letztem Jahr, die Anfang des Jahres stark debattiert wurden. Zum einen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Mhm. Da ist ja der verantwortliche Minister, mittlerweile Außenminister, nämlich Heiko Maas von der SPD. Aber sozusagen die Spätwirkungen sind ja eigentlich erst im Januar passiert, weil dann tatsächlich ein Inkrafttreten des Gesetzes erst war. Und eigentlich haben alle ja den Weltuntergang erwartet für den Januar, oder?
Genau, vielleicht erklären wir nochmal ganz kurz, was war das NetzDG eigentlich nochmal? Warum war das umstritten? Willst du es kurz erklären?
Ich glaube, der größte Streit drehte sich darum, dass die Befürchtung war, dass die Freiheit der Rede zu stark eingeschränkt wird, war die größte Kritik. Auch vielleicht, dass sich sozusagen die betroffenen Konzerne oder dass nicht ganz klar ist, welche Konzerne eigentlich betroffen sind. Denn es gab keine abschließende Liste des Ministeriums, wer eigentlich unter dieses NetzDG fällt. Und ob die Konzerne auch den Berichtspflichten sinnvoll nachkommen, denn man sollte ja später nachlesen können, wie viel ist wirklich entfernt worden.
Genau, denn im Wesentlichen geht es ja beim Netzwerk oder ging es oder geht es heute immer noch beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz darum, dass offensichtlich strafbare Inhalte, sogenannte offensichtlich strafbare Inhalte von den Plattformen selbst binnen 24 Stunden eben gelöscht werden müssen, nachdem sie gemeldet werden. Ein Versuch der Diskursverrohung im Netz und dem Thema Hate Speech Herr zu werden.
Ich glaube, es gab noch einen zentralen Streitpunkt, den wir erwähnen müssen, nämlich, also Ingo sagte eben die Definition, nämlich, dass offensichtlich rechtswidrig sein muss, und da drehte sich der relativ große Streit auch drum, wer das entscheidet. Also sind das Laienjuristische, die bei den Konzernen sitzen, die da sozusagen sich die Inhalte durchsehen? Das ist ja manchmal eine schwierige Frage. Ist das Kunst? Ist das Satire? Ist das ernst? Also das war so ein bisschen so ein größerer Streitpunkt. Und genau. Wir haben Zahlen?
Genau. Ja, die Gefahr, vor der immer gewarnt wurde, ist ja das sogenannte Overblocking. Ja. Also da, genau dadurch, dass eben Meinungsfreiheit, also die Abwägung zwischen dem, was von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und was nicht, ist eben hochdiffizil und gehört im Rechtsstaat eigentlich in die Hände von Gerichten, die sowas zu entscheiden haben.
Zumindest aber ordentliche Juristen.
Wenn man genau, welche, mindestens welche Juristen. Und wir sehen eben, dass bei Facebook und anderen Plattformen im Wesentlichen ja Clickworker sind, die irgendwie, das wissen wir aus den Leaks der vergangenen Jahre, dann irgendwie so 8 bis 12 Sekunden haben, um über unterschiedliche Fälle zu entscheiden und dann eben darüber entscheiden sollen, ob etwas von der Meinungsfreiheit gedeckt ist oder nicht. Und natürlich, weil Anreize dadurch gesetzt worden sind, dass es strafbewehrt ist, nicht mehr ganz so stark strafbewehrt, wie es ursprünglich mal hieß, ne? Aber immer noch für die Plattform selber ein Anreiz, lieber mehr zu löschen, weil wenn sie Dinge nicht löschen oder dieser Löschregel nicht nachkommen, dann eben Probleme bekommen, während es für sie keine Konsequenzen hat, wenn sie von der Meinungsfreiheit gedeckte Inhalte löschen, und deshalb die Sorge vor dem sogenannten Overblocking. Genau, und wir haben aktuelle Zahlen Anfang des Jahres oder im Laufe des Jahres bekommen.
Ja, sie waren überraschend niedrig, muss man sagen. So früher war eigentlich die Diskussion um NetzDG dann auch zu Ende, weil die Zahlen relativ gering waren. Also gar nicht so im Bereich von irgendwie tausenden gelöschten Facebook-Postings oder Tweets oder Videos bei YouTube, sondern eben sehr viel weniger. Ein paar hundert in der Regel. Und auch die Berichte, die tatsächlich die großen Unternehmen alle abgegeben haben, waren eher gekennzeichnet durch recht wenige, die faktisch übers NetzDG gelöscht wurden. Das hat natürlich auch Gründe, denn die großen Konzerne haben diese Formulare gegenüber denen, wo man was melden kann aufgrund der Community-Richtlinien, ziemlich versteckt gehalten. Das heißt, man musste die wirklich finden. Mhm. Also bei YouTube oder bei Facebook ist das tatsächlich schwierig, bei Twitter sogar noch schwieriger. Mhm. Das heißt, die Konzerne haben ein bisschen verborgen, wie man diesen neuen NetzDG-Weg geht, aber sie haben auch vieles, was zur Löschung vorgeschlagen wurde, abgelehnt, als eben nicht offensichtlich rechtswidrig. Mhm.
Gleichzeitig muss man eben sagen, dass die Kritik an denen oder die Schwierigkeit ist, dass die Zahlen eben sehr uneinheitlich sind. Ne? Man kann es kaum vernünftig vergleichen, weil es dafür irgendwie keine Metriken gibt. Also man kann jetzt ja keinen vernünftigen Vergleich ziehen eigentlich zwischen den unterschiedlichen Plattformen und deren Löschverhalten. Ne?
Na, man kann einziehen. Ein Vergleich nämlich zu dem, was gelöscht wird nach den sehr unterschiedlichen Community-Richtlinien, die sie sich ja selbst geben. Mhm. Und wir können definitiv sagen, dass mehr danach gelöscht wird. Allerdings findet man natürlich diese Möglichkeit als Nutzer, der sich beleidigt oder sonst irgendwie getriggert fühlt, sehr viel leichter. Wir haben gleichzeitig noch eine andere Entwicklung, die wir bei der Gelegenheit ansprechen wollen, nämlich dass auch ein Teil schon vor dem Inkrafttreten des NetzCG offiziell gemacht worden, insbesondere von Google für YouTube, nämlich dass man eben auch mehr automatisierte Softwareverfahren nutzen will, um Inhalte zu löschen. Mhm. Deswegen kommen wir sozusagen von diesem NetzDG so ein bisschen auf die größere Problematik, Uploadfilter.
Ich würde noch einen Satz zum NetzDG eben sagen oder zwei, weil du jetzt gesagt hast, okay, das Thema hat sich eigentlich fast schon erledigt. Für die Oppositionsparteien im Bundestag ist es noch nicht so. Ne? So vereinzelte SPD-Politiker, glaube ich, haben auch das, oder Politikerinnen haben auch das Gefühl, dass man da noch was nachbessern müsste. Eigentlich, es geht vor allen Dingen dann auch um Widerspruchsmöglichkeiten für Leute, die betroffen sind von Löschungen durch Facebook, dass es irgendwie eine Schlichtungsstelle geben muss, als Mindestmaß der Rechtsstaatlichkeit. Tatsächlich ist das Thema nicht mehr ganz so groß, aber es ist eben politisch noch nicht abgeschlossen. Es wird eine Evaluation geben irgendwann und dann wird sich das zeigen, ob tatsächlich nachgebessert wird. Gibt nach wie vor das Bedürfnis, eben nachzubessern, weil es eben auch wenn man jetzt, also nicht, wir haben jetzt keine Sammlung von Fällen des Overblocking gemacht, aber man kann natürlich schon sehen, dass auch immer wieder Fälle irgendwie sichtbar werden, wo Dinge gelöscht werden, die eben ganz klar von der Meinungsfreiheit gedeckt sind und wo eben das über das Maß total hinausschießt.
Wir haben natürlich auch, sollten wir auch nicht vergessen, was jetzt ein bisschen längerer Horizont ist, Verfassungsbeschwerden, die sich vor allen Dingen eben auf das Grundrecht der Freiheit der Rede berufen. Also beendet ist es sicherlich noch nicht, aber ich habe so den Eindruck, so diese große Aufregung, die ist so ein bisschen dahin. Mhm. Am Anfang des Jahres war das nicht so, das war wirklich ein Top-Thema im Januar, kann ich sagen, oder würde ich jedenfalls im Nachhinein sagen. Aber so mittlerweile hat sich so ein bisschen gelegt. Die ganze Debatte allerdings nicht, das stimmt.
Genau. Ja, und das größere Thema dessen, was ist erlaubt oder möglich an Meinungsäußerung im Netz, vor allen Dingen auf den großen Plattformen, hat sich eben erst längst nicht erledigt, sondern ist durch andere politische Prozesse und Gesetzesvorhaben nochmal angezogen worden eigentlich, ja. Beispielsweise.
Und zwar über die ganze Jahr eigentlich.
Genau. Beispielsweise eben das Thema die Urheberrechtsreform, die EU-Urheberrechtsreform, bei der es eigentlich darum gehen sollte, das Urheberrecht so ein bisschen zu modernisieren und anzupassen, wo es am Ende in der Debatte nach den sehr heftigen politischen Auseinandersetzungen im EU-Parlament dann eigentlich schwerpunktmäßig darum geht, oder zumindest in der Debatte dann darum ging, dass es die sogenannten Upload-Filter, also Plattformen verpflichtet werden, eben urheberrechtlich geschützte Inhalte automatisiert oder zumindest im großen Stil zu erkennen und deren Upload zu verhindern, wo die einzige technische Möglichkeit, das eigentlich eben umzusetzen, die sogenannten Upload-Filter sind.
Und das sozusagen jetzt zum Ende des Jahres nochmal erneut hochgekocht an einem anderen Thema, was aber auch schon lange gärt, also wo wir jetzt nicht nur im letzten Jahr darüber berichtet haben, und das sind die Terrorfilter sozusagen oder vielmehr die Antiterrorfilter. Da gibt es mal ein paar Zahlen, das war ganz interessant dieses Jahr, weil die EU-Kommission auch dazu immer berichtet, was nämlich die großen Konzerne eigentlich, also wie viel Bild- und Videodateien die eigentlich haben, die auch teilen, die terrorismusbezogene Inhalte sind, und dieses Jahr kam dabei im Sommer raus, dass es 80.000 Bilddateien sind und ungefähr 8.000 Videodateien nach deren Bericht, und dass die 13 größten Tech-Konzerne, die sozusagen teilen und löschen. Die einzige Kritik, die EU-Kommission letztlich hatte, war, dass es sehr wenig Rückmeldung gibt. Nämlich, dass also einfach die großen Tech-Konzerne oder nur sehr wenige davon rückmelden an die Kommission, was sie gelöscht haben. Mhm. Also das ist so ein, da sieht man wieder so ein gewisses Waagefeld, und was natürlich ein terrorismusbezogener Inhalt ist, da kann man sich lange drüber streiten.
Genau, und vor allen Dingen geht es der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten auch nicht schnell genug. Also die haben ja irgendwie lange Zeit gewarnt, genau. Also es war auf freiwilliger Basis erst eben, ne, dass die Plattformen sich selbst verpflichtet haben, diese sogenannten Antiterrorfilter, bei denen die Inhalte eben auf terroristische Inhalte hochgeladene Inhalte eben auf terroristische Inhalte oder mit terroristischen Inhalten abgeglichen werden.
Was immer das ist in der Realität.
Genau, aber das gab es auf freiwilliger Basis und die EU-Kommission hat immer wieder gedroht, wenn ihr jetzt nicht noch mal schneller werdet und nicht noch besser mit uns kooperiert, dann müssen wir da gesetzlich nachlegen und das ist dann tatsächlich jetzt der Fall. Es gibt einen Vorschlag der EU-Kommission, eben einen Verordnungsvorschlag, mit dem eben die großen Plattformen dann verpflichtet werden sollen. Ich glaube sogar nur, oder nicht nur die großen Plattformen, das ist ja eines der Probleme bei dieser Thematik immer, dass eben man vielleicht an, also Gesetzgeber an Facebook denken und dabei aber Dutzende andere Wege und Plattformen für die Meinungsäußerung im Netz gerade für die Vielfalt der Meinungsäußerung im Netz eben wichtig sind, dann mitgetroffen werden. Aber jedenfalls die Verpflichtung, dann binnen einer Stunde, glaube ich sogar, eben terroristische Inhalte zu entfernen von aus dem
Netz. Wir sollten vielleicht noch mal einen Satz zu diesem Begriff an sich sagen. Ich meine, der Upload-Filter an sich ist jetzt immer so ein Begriff, mir fehlt nur nicht auf, weil ich mit jemandem redete, der so gar keine Ahnung von Technik hat. Mhm. Der bedeutet ja erstmal nur, dass man mittels eines Softwareprodukts verhindern will, dass jemand sich solche Inhalte hochlädt. Also das ist ja so eine Form von einer interessanten, technisierten Abwehr von Bildern und Filmen. Also nur um den Begriff mal gesetzt zu haben, was damit eigentlich gemeint ist. Während es ja beim NetzDG, da ist natürlich so ein Unterschied, wir haben es zwar ja zusammengezogen, aber im Wesentlichen geht es ja beim NetzDG darum, dass das später gemeldet wird und dann in einer bestimmten Frist verhindert wird. Aber die Upload-Filter würden natürlich vorher greifen. Also die Debatte ist auf keinen Fall zu Ende, die werden wir 2019 ganz sicherlich weiter haben. Da können wir uns drauf verlassen, oder?
Ganz unbedingt. Also gerade beim Thema Terrorfilter, der Vorschlag der EU-Kommission ist noch ziemlich frisch. Die Mitgliedstaaten haben im Rat sich ziemlich schnell dazu positioniert, sehr schnell, noch schneller als das EU-Parlament, was sehr selten ist, und sind sogar noch ein bisschen darüber hinausgegangen, über das, was die EU-Kommission will. Ja. Und auch das Thema Upload-Filter im Bereich Copyright wird uns erhalten bleiben. Der Trilog ist also die Verhandlung zwischen EU-Parlament, in dem eben der konservative Berichterstatter Axel Voss die Mehrheit dann hinter seinen Vorschlag und hinter die Upload-Filter bekommen hat und hinter das Leistungsschutzrecht für Presseverleger, das in Deutschland gescheitert ist und jetzt aber EU-weit ausgerollt werden soll. Diese Mehrheit hat er bekommen und jetzt findet eben der Trilog nach wie vor statt zwischen den Institutionen, zwischen dem EU-Parlament, zwischen der Kommission und dem Rat. Da ist jetzt gerade die letzte Verhandlungsrunde ergebnislos abgebrochen worden. Das heißt,
jetzt kurz sozusagen jetzt im Dezember, also gerade eben.
Gerade genau, wird weiterverhandelt. Da nur interessante Nebennote aus einer politischen Perspektive. Das ist das erste Mal, dass es die Möglichkeit gibt, die Dokumente aus diesem Trilog sich anzuschauen, weil es eben entsprechendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs gab und weil Julia Reeder, noch Abgeordnete für die Piraten und als Teil der Grünen-Fraktion im EU-Parlament, die Dokumente dann irgendwie regelmäßig veröffentlicht und darüber informiert. Das heißt, dieser Trilog, der ansonsten immer ziemlich hinter verschlossenen Türen stattfindet, ist jetzt an der Stelle zumindest ein bisschen transparenter. Man kann ein bisschen reingucken. Dank Julia, die da die Dokumente veröffentlicht.
Genau. Man könnte da eine Menge mehr zu sagen, genau, zu dieser ganzen Copyright-Debatte. Man kann es bei uns auch extensiv nachlesen. Wir haben darüber geschrieben, nicht nur dieses Jahr, auch im letzten Jahr. Aber wir wollen auch über die Themen nicht so furchtbar lange reden. Und wir haben noch ein zweites Thema, was sozusagen vor allen Dingen Beginn des Jahres stark war, worüber wir jetzt auch nicht so lange reden, weil, Ingo, warum werden wir darüber nicht so lange reden?
Weil Constanze und ich genau zu diesem Thema auf dem Chaos Communication Kongress in Leipzig auch einen Vortrag halten. Es geht um den Cambridge Analytica-Skandal und eben das größere Thema dahinter, die Frage des Microtargeting, des politischen Microtargetings. Also, wie werden Datenanalysen eingesetzt, um Wählerinnen und Wähler potenzielle zu analysieren und auf dieser Grundlage dann mit zugeschnittenen, eben mikrogezielten Nachrichten zu erreichen?
Und wir wollen vielleicht, also wir sind am letzten Tag, also am 30. Dezember, irgendwie morgens oder mittags, ne?
Mittags.
Genau. Da kann gerne zu uns kommen, gibt es dann später auch ein Video. Wir wollen vielleicht, statt wir jetzt die Fakten dazu nennen, die werden wir ja dann nennen, vielleicht noch ein bisschen, weil wir ja im Rückblick sind, überlegen, was hat es eigentlich gemacht, weil wir saßen heute Morgen in der Redaktionskonferenz und heute ist wieder ein neuer Skandal aufgetaucht. Das ist jetzt bestimmt schon der 15. dieses Jahr, also viel kleiner, aber neuer. Vielleicht sollten wir noch mal kurz, vielleicht nur noch mal rückblickend sagen, was hat es mit Facebook gemacht? Mhm.
Ja, also auch wenn sich die Nutzerinnen und Nutzer noch nicht in großer Zahl jetzt verabschieden von der Plattform, weil sie eben dann doch zu sehr verwoben ist mit dem Leben vieler Menschen, muss man sagen, dass es für Facebook echt natürlich selbstverschuldet ein krasses Jahr war, weil wirklich ein Skandal sich an den nächsten reiht. Und eine Entschuldigung an die nächste reiht.
Die dann auch schon verhunepiepelt wurden. Die meisten werden sich erinnern an diese Live-Übertragung aus dem amerikanischen Parlament, aus dem EU-Parlament, aus Großbritannien. Und das waren alle auch sehr peinliche Auftritte.
Ja, wobei man muss eben sagen, also taktisch hat Mark Zuckerberg diese Auftritte ziemlich gut gemacht. Also ist jetzt natürlich also aus demokratischer Perspektive eine hochgradige Unverschämtheit, dass er immer da, wo es spannend wurde, entweder sagt, also sagt, er weiß es nicht.
I'll get back to you.
Genau, und wir werden,
my team will get back to you,
weil es entweder heißt, dass er gelogen hat und in Wirklichkeit Bescheid weiß, aber nicht darüber informiert, oder er weiß nun wirklich nicht, was in seinem Laden passiert ist. Beides nicht besonders positives Licht. Und trotzdem hat er es aber irgendwie geschafft, sich da durchzulavieren. Ja? Also man konnte, die meisten Leute, die ihn befragt haben, haben eben ihn nicht so richtig auf den Punkt nageln können. Er hat sich dann immer darauf rausgeredet, dass Facebook keine Daten verkauft beispielsweise und irgendwie immer versucht, den Eindruck zu vermitteln, Facebook würde ja nur Werbung verkaufen. Und ja, also auch davon abzulenken, dass Facebook selber da lange Zeit von profitiert hat, dass eben auch die Drittparteien beispielsweise in hochgradig unkontrolliert waren, und nach wie vor laufen ja auch die Untersuchungen bei Facebook, die eigenen Untersuchungen, wo sie eben sagen, das würde noch lange dauern, bis wir alle Apps, die Drittanbieter-Apps, die auf Facebook liefen, überprüft haben. Und im Zuge dieser Affäre sind ja schon noch ein paar weitere, oder damals im Frühjahr diesen Jahres sind ja schon noch ein paar weitere Apps aufgefallen oder rausgeschmissen worden, wo offensichtlich ähnlich wie mit dieser App hinter Cambridge Analytica, beziehungsweise dieses Quiz This Is Your Digital Life, mit dem der Alexander Kogan da die Daten gesammelt hat, eben auch im großen Stil Daten abgegriffen haben.
Vielleicht sollte ich noch mal eine Sache erwähnen, die so ein bisschen unterging, weil das ein Facebook-Skandal ist, aber wir haben natürlich auch noch mal geguckt, was die über das Jahr so geschrieben haben dazu. Und der eben erwähnte Alexander Kogan, der ja sozusagen diese Millionen Datensätze gesammelt hat und dann letztlich sozusagen weitergegeben hat an Cambridge Analytica, der hat auch, wie bei uns im April, oder jedenfalls im Frühjahr, wo wir drüber geschrieben haben, auch Twitter-Daten abgegriffen. Und Twitter war auch nicht viel auskunftsfreudiger, die haben auch nicht gesagt, wie viele Tweets das betrifft, aber das waren öffentliche Tweets, ja, also der war umtriebig. Und wir warten eigentlich, das werden wir sicherlich im Jahr 2019 machen, auf den Abschlussbericht, weil vor allen Dingen die britische Untersuchung ist ja auch durchaus spannend, weil die sehr viel so die Whistleblower verhört haben.
Ja, das britische Parlament will es jetzt wirklich wissen an der Stelle, gerade dieser Kultur- und Medienausschuss, den konservativen Vorsitzenden, die jetzt beispielsweise erst vor wenigen Wochen ja einen US-Unternehmer festgesetzt haben, um E-Mails, an interne E-Mails zu kommen aus einem Gerichtsverfahren in den USA. Also die Aufklärungsarbeit, die da geleistet wird, ist auf jeden Fall sehr wichtig und interessant. Aber wir wollten ja eigentlich mal kurz den Blick so ein bisschen weiten und über die ganze Reihe, also mehr zu dem Cambridge Analytica-Skandal bei unserem Talk.
Genau, da könnt ihr hinkommen.
Aber um nochmal so vielleicht zwei, drei andere Facebook-Skandale zu nennen aus dem Jahr, oder wie ging es weiter? Ja?
Naja, ist ja auch verständlich, dass die Briten sich darüber, weil die Brexit-Abstimmung war eben so knapp und das läuft doch immer noch, das ist politisch immer noch hoch umstritten. Also ich kann gut verstehen, dass sie der Sache auf den Grund gehen wollen. Aber was dabei am Ende rauskommt, können wir natürlich jetzt noch nicht sagen.
Genau, jetzt die aktuelle Geschichte von heute, da geht es wieder um Drittanbieter. Dann gab es Facebook im Laufe des Jahres Vorwürfe gegen Facebook im Hinblick auf den sozusagen Rohingya und also in Myanmar quasi, dass über Facebook sich quasi
aufgestachelt worden wäre. Und zwar in hohem Maße, also bis hin zu der Aussage letztlich, dass Facebook sich also Blut an den Händen hätte, dass sie wirklich verantwortlich ist für den Tod und für die Vertreibung von vielen Menschen. Also ich glaube, die ganze Debatte hat sich sehr gedreht 2018. Also eigentlich wollten wir auch nicht die Details erzählen, sondern nur so ein bisschen. Okay. Also es war schon gewisserweise ein Facebook-Jahr, auch wenn immer noch, finde ich, eine große Menge von Leuten gibt, die sagen, jetzt mir doch egal, irgendein blöder Werbekonzern. Aber es ist schon so, wenn man international betrachtet, auch wie sich Journalisten auf den Konzern letztlich gestürzt haben. Also um Dinge aufzudenken, das war schon spannend.
Ja. Der Wind dreht sich. Genau. Ja, und man muss es eben sagen, es ist nicht nur Facebook, auch Google beispielsweise hatte in diesem Jahr ein Problem mit Google Plus, ja, Sicherheitsprobleme. Plötzlich konnten Leute an Daten kommen. Facebook hatte mehrere Sicherheitsprobleme, wo eben Leute gehackt wurden und es im großen Stil Zugriff auf Konten gab durch unbefugte Dritte. Man muss es eben sagen, dass sozusagen dieses extrem schnell gewachsene Feld der Wirtschafts sozusagen der Datenkapitalisten, ja, die haben ja alle das gleiche Geschäftsmodell oder ähnliches Geschäftsmodell, machen Daten zu Geld in Form von Werbung oder anderen Prognosen.
Aber auch, weil sie mittlerweile Identitätsprovider sind, also man sich ja über Facebook woanders wo einloggt und dann, also ja, so eine neue Position in dem Markt sich ergeben hat, aber ob das so bleibt, werden wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr sehen.
Genau, aber ich wollte eigentlich nur noch eben sagen, diverse weitere, also auch andere Big-Data-Firmen, die irgendwie Datenlecks hatten, irgendwie eine US-Firma, Daten von 150 Millionen, also eine Werbefirma, Daten von 150 Millionen Leuten gestohlen worden. Das heißt, die Schattenseiten oder die Risiken auch dieses Geschäftsmodells sind in diesem Jahr viel stärker in den Fokus geraten. Das leitet eigentlich vielleicht ganz gut über zur Datenschutzgrundverordnung, auch wenn es jetzt nicht als nächstes in der Liste steht, aber erscheint mir gerade logisch, dass wir mal kurz über die Datenschutz.
Folgt im Prinzip ja auch gleich, wenn man auf das Jahr blickt, zu der Debatte. Also ich habe die ein bisschen als hysterisch, also wir beide haben auch drüber geschrieben, als ein bisschen hysterisch empfunden. Vor allen Dingen in Deutschland wegen dieser Abmahnungsangst, ja, und weil da ging es auch viel um Fotografen und letztlich auch, weil gute, übersichtliche Informationen dazu tatsächlich schwer zu finden waren. Es war so ein bisschen, als hätten die Behörden, die gute Informationen liefern müssen, so für Betroffene, aber auch für Unternehmen und so weiter, das irgendwie verschlafen hätten, obwohl das so eine lange Frist davor gab.
Ja, also die Diskurslage ist allen Verantwortlichen wirklich in hohem Maße entglitten, muss man einfach sagen, sodass wir eben die Situation hatten, dass es in der öffentlichen Debatte überhaupt nicht mehr um die Frage der Rechte ging, die eigentlich gestärkt werden, die Rechte der Betroffenen, sondern immer nur, was für Pflichten muss ich erfüllen und wie viel Arbeit ist das jetzt und was darf ich jetzt alles nicht mehr?
Genau.
Bis hin zu den bis heute ja anhaltenden absurden Geschichten um Klingelschilder, keine Fotos, die nicht mehr in der Öffentlichkeit gemacht werden dürfen und so weiter, die Andrea Vossoff, die scheidende Bundesdatenschutzbeauftragte, bei ihrem letzten Auftritt im Bundestag tatsächlich auch explizit als Falschnachrichten bezeichnet hat, auch mit so einer kleinen Medienschelte, weil sie dann irgendwie gesagt hat, sie versteht das schon, dass die Journalisten dann irgendwie eine schnelle Story machen wollen, aber die sollten mal lieber bei den Datenschutzbehörden dann bei den Zuständigen nachfragen.
Aber jetzt wird es mich triggern,
oder? Es ist ein Teil der Wahrheit. Der andere ist natürlich auch, dass die Behörden es auch eben verkackt haben, tatsächlich an der Stelle zu informieren, aufzuklären, Leitfäden und gerade eben inklusive ihr selbst. Sie ist ja das eben kaum sichtbar in der öffentlichen Debatte. Aber sie hat
natürlich. Es gab auch wenig Informationsseiten. Es ist ja nicht nur so, dass sie kein Interview dazu gegeben hat oder versucht hat, die Bevölkerung aufzuklären oder auch nur ein bisschen zu beruhigen. Sondern da stand doch lange nichts bei ihr. Also, aber gut, wir haben einen Lichtblick. Aber wir müssen auch mal Lichtblick. Weil nämlich Ulrich Kelber, ihr Nachfolger, hat ja was angekündigt. Er hat gesagt, also er wird diese Datenschutzgrundverordnung zu einem seiner zentralen Themen machen, hat er schriftlich angekündigt, werden wir sehen. Wir gucken auf die Finger, oder Ingo?
Was bleibt ihm anderes übrig und was bleibt uns anderes übrig? Genau das mit dem Lichtblick muss er dann nochmal beweisen. Was können wir sagen? Also einige der Punkte, der Panikpunkte sind sozusagen ausgeräumt.
Es gab keine Abmahnwelle, die wir jetzt erstmal vermelden können, da das ausgeräumt.
Es gab keine Abmahnwelle, gleichzeitig diskutiert der Bundestag gerade Bundestag und auch die Regierung darüber, und vor allem die Große Koalition, wie das Abmahnthema angegangen werden kann. Das ist ja eigentlich auch nochmal ein größeres Thema, das nicht nur mit dem Datenschutz zu tun hat, weil wir ja eigentlich das Thema Missbrauch von Abmahnmöglichkeiten in Deutschland aus einem ganz anderen Bereich kennen, nämlich aus dem Urheberrechtsbereich, dass dann eben Leute, die sich einen irgendwie vermeintlichen Song illegal runtergeladen haben, der 69 Cent kostet, dann irgendwie tausende Euro Anwaltskosten und Strafen zahlen sollen, weil es in Deutschland eben nach wie vor so geregelt ist, dass es gibt einen kommerziellen, einen wirtschaftlichen Anreiz, Abmahnungen zu versenden. weil diese eben mit einer Kostennote versehen werden. Ulf Burmeier, Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte, hatte bei uns im Interview im Laufe des Jahres den Vorschlag gemacht, genau das abzustellen, dass der erste Hinweis eben nicht mit Kostennote versehen wird, um eben diesen kommerziellen Anreiz beim Thema Abmahnung abzustellen. Genau.
Naja, wir hatten, glaube ich, noch, worüber neben dem schon angesprochenen bei der Datenschutzgrundverordnung auch noch so ein bisschen diese Anomalie, dass es sehr viele Kinder getroffen hat, weil sich einige, vor allen Dingen der amerikanischen großen Plattformen zum Inkrafttreten dazu entschlossen hatten, europaweit Jugendliche in der bestimmten Alters von ihren Plattformen zu werfen, teilweise ohne Ankündigung. Also es war schon ein paar Sachen auch wirklich sehr ärgerlich, auch für viele Betroffene. Also wenn man irgendwie so einen heulenden 12-Jährigen zu Hause hat, der dessen virtuelle Lebenswelt gerade zerschlagen worden ist, natürlich nicht schön. Und dann gab es, finde ich, aber auch nochmal eine ganz andere Seite, also nämlich die von außen. Also was zu sagen geschrieben wurde, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten, über die Europäer und ihre Ansichten zum Datenschutz, was ich durchaus auch nochmal interessant fand.
Das stimmt. Also
bei
eigentlich
uns so eine Blocksterbendebatte hatten wir noch, also wo wir aber eigentlich was anderes konstatiert hatten. Also wir sind ja eigentlich zu dem Schluss gekommen, wir haben so einen Text dann dazu geschrieben, nachdem wir Leser befragt haben und auch mit einigen Ex-Bloggern oder Bloggern gesprochen haben, dass die Blogosphäre eigentlich schon vorher tot war, die deutsche. Und dass man das wohl nicht auf die DSGVO schieben kann.
Nicht alleine jedenfalls, wie es manchmal im Diskurs dann so ein bisschen aussah. Genau, der Blick von außen, also da ist jetzt nicht nur einhellig, es gibt auch Leute wie Peter Thiel, die sagen, die Deutschen, die Europäer sind blöd, schön blöd, dass sie sich die Datenschutzgrundverordnung geben, weil das verhindert natürlich.
Peter Thiel sagt auch, dass das, na gut.
Verhindert Innovationen und so weiter, diese Erzählung gibt es auch, aber ansonsten ist schon das ganz überwiegende Tenor, dass die EU da tatsächlich einen Goldstandard setzt quasi. Die in den USA plötzlich nach dem Cambridge Analytica-Skandal wird darüber geredet, dass es in den USA ein bundesweites Datenschutzgesetz braucht, für das die Europäische Datenschutzgrundverordnung ein Vorbild sein könnte. Also das sind tatsächlich hochgradig interessante Bewegungen. Und in Europa finde ich eben das Spannende, wird jetzt wirklich das Spannende sein, schaffen es die Datenschutzaufsichtsbehörden, gegen die Großen vorzugehen, gegen die großen Datenkonzerne, die sich in hochgradigem Maße rücksichtslos zeigen, in der Art und Weise, wie sie eben mit ihren Nutzerinnen und Nutzern umgehen, ihnen keinerlei Möglichkeiten und auch keine Transparenz bieten, vernünftige. Da gibt es die ersten großen Verfahren, die eben angestrengt wurden gegen die Großen, also Max Schrems und None of Your Business haben beispielsweise noch am 25. Mai irgendwie die ersten Klagen gegen Google und Facebook ins Laufen gebracht. Inzwischen hat Privacy International sich gegen große Datenhändler und Ad-Technology-Firmen, die in Deutschland vom Namen her nicht so bekannt sind, aber auch hier auf dem deutschen Markt aktiv sind, großes Beschwerdeverfahren angeleiert. Einige oder viele europäische Verbraucherschutzorganisationen haben sich zusammengeschlossen, um Verfahren gegen Google anzuleiern und die Art und Weise, wie Google sich durch Design Muster, die sogenannte Dark Patterns, Einwilligungen erschleicht, also Leute dazu eben manipuliert, in der Art und Weise, wie das Einwilligungssystem gestaltet ist, ihre Einwilligung zu bekommen. Also das heißt, es laufen einige größere Verfahren und es wird sich jetzt eben zeigen, dass die Datenschutzbehörden das dann tatsächlich auch umsetzen und durchsetzen können.
Ich würde vielleicht, wenn man für Diana mal guckt und die DSGVO, würde mir so eine Sache vor allen Dingen ins Auge fassen. Für mich erschien die Diskussion so ein bisschen so, als wenn sich zu viele Leute daran gewöhnt haben, dass so diese ganze Form, was man heute Datenkapitalismus nennt, das hatte noch vor ein paar Jahren einen anderen Namen, dass das eben der neue Standard sei. Also ich finde, bei vielen Diskussionsbeiträgen hat man einfach gemerkt, dass das auch eine Verächtlichmachung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung ist, dass Leute nicht mehr daran gewöhnt sind, die Daten und auch letztlich die Menschen dahinter von Dritten zu achten. Also ich finde, hier ist eine Menge offen zuvor getreten. darüber, wie Leute heute Datenschutz sehen. Umso wichtiger scheint mir, dass sie tatsächlich durch das EU-Parlament gebracht wurde und dass wir sie haben. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass es, selbst wenn die Debatte manchmal hysterisch war, dass wir die mal so geführt haben und dass sich letztlich zumindest in einigen Aspekten zeigen wird, dass diese Datenschutzgrundverordnung machtvoll ist. Aber der zweite Teil, über den wir aber wirklich nur ganz kurz reden wollen,
versprochen,
der kommt definitiv dieses Jahr nicht mehr, das können wir sagen. Also wir sind ja schon ziemlich am Ende, nämlich die E-Privacy-Verordnung. Wir können sagen, das ist gescheitert. Also der Widerstand, oder sagen wir mal so, die Kritik an der DSGVO hat, glaube ich, geholfen, die E-Privacy-Verordnung letztlich zu beerdigen.
Ja, ist ganz lustig, weil also die E-Privacy-Verordnung soll quasi als kleine Schwester der Datenschutzgrundverordnung spezifische Regeln nochmal für den Bereich der elektronischen Kommunikation, vor allem für den Schutz der Privatsphäre, aber auch der Vertraulichkeit der Kommunikation bringen. Und zum Beispiel, also wird seit 2 Jahren verhandelt, eigentlich sollte mit der Datenschutzgrundverordnung in Kraft treten und würde so geht zum Beispiel um die Frage, was dürfen Telcos mit unseren Daten machen? Die würden nämlich gerne mehr mit unseren Daten machen, dürfen sie bisher nicht. Dann geht es aber auch darum, also eigentlich ist der Plan, die strikten Regeln, die für die Telcos gelten, auszuweiten auf Dienste, moderne Kommunikationsdienste wie WhatsApp, Gmail und so weiter, dass Gmail nicht mehr einfach die E-Mails durchleuchten darf, ohne vernünftiges Einverständnis. Und es geht ums Thema Online-Tracking, wo sozusagen der wilde Westen herrscht, man hat kaum Möglichkeiten, außer man macht eben offensive digitale Selbstverteidigung, sich gegen das Online-Tracking zu wehren, das Nachverfolgen der Bewegung durchs Internet für Werbezwecke, und da setzt die E-Privacy-Verordnung an oder will ansetzen. Und während sie nach dem Cambridge Analytica-Skandal, das mal kurz so aussah, als würde noch mal ein bisschen Schwung dahinter kommen, das hat aber nicht lange angehalten, weil dann eben die Diskurslage rund um die Datenschutzgrundverordnung so gekippt ist, auch unter dem, ja, gerade was E-Privacy angeht, unter dem wirklich nachgewiesenen extremen Dauerfeuer der Datenlobbyisten, wo sich wirklich so eine unheilige Allianz gebildet hat aus den großen Tech-Konzernen, den Telcos und Publishern, also Verlagen, nicht zuletzt Springer-Chef Matthias Döpfner ist einer der größten Lobbyisten und Gegner dieser E-Privacy-Verordnung.
Und die Verbände auch.
Genau, ja. Und die Verbände.
Also wir bleiben da auf jeden Fall dran. Das wird ja 2019 trotzdem Thema bleiben, aber das empfinde ich auch schon als gewisses Scheitern.
Das ist auf jeden Fall so. Also wir können nicht davon ausgehen, dass es noch, also dass die Kommission hat ihren Vorschlag vorgelegt, rechtzeitig in einem sehr knappen Zeitplan hat das EU-Parlament sich entschieden in einer harten Schlacht, in der Martin Sonneborn eine nicht uninteressante Rolle gespielt hat, wie er auch auf dem Kongress nochmal erklären wird oder in unseren Texten nachzulesen ist.
Ja, oder? Genau, der kommt und wird über seine Erfahrungen im EU-Parlament reden. Aber er bringt sogar noch jemand mit, nämlich Dustin Hoffmann, sein Büroleiter, der auch so ein paar konkrete
netzpolitische
Beispiele macht. Ich glaube, das wird sehr episch. Ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man manchmal den Eindruck hat, nicht durchzublicken, welche Institutionen der EU machen da eigentlich was und was sind diese Begriffe. Ja. Okay, wir verlassen sozusagen jetzt die Datenschutzgrundverordnung und E-Privacy, weil wir nicht so viel Zeit haben. Wir wollen uns einen kleinen Moment einem positiven Thema widmen, das werden wir aber auch nur kurz machen, denn wir haben hier noch einen Vortrag auf dem Kongress zu plagen. Marie Bröckling, die sehr viel in diesem Jahr über die Polizeigesetze in den Ländern geredet hat und ich auch. Wir werden zusammen einen Vortrag machen über die Polizeigesetze. Ich würde vielleicht nur so viel erwähnen. Ich glaube, die Debatten waren deshalb spannend, weil es wieder Proteste gab, wie lange nicht mehr, die ich lange nicht mehr erlebt habe, also mit Zehntausenden
Leuten. Dass zigtausende Leute für Bürgerrechte auf die Straße gehen, ist lange her.
Ja. Also vor allen Dingen in Hessen, besonders in Bayern, dann aber auch in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Wir haben aber auch andere Länder, wie etwa Sachsen oder Brandenburg, wo es gerade losgeht, aber wir haben auch ein gewisses Scheitern, wie in Bremen, wo eben die Novellierung der Polizeigesetze nicht durchkam. Wer das genauer wissen will, der kann zu uns kommen, kann aber auch bei uns lesen. Also wir haben fast alle Sachverständigenabhörungen, Anhörungen, die wirklich immer mehrere Dutzend Sachverständige hatten, wo wir selber auch bei waren, also Marie vor allen Dingen. Wir haben die immer gut abgebildet und auch versucht, die Kritik, die da so kam, abzubilden. Da kann man bei uns eine Menge lesen.
Genau. Wir gehen jetzt wahrscheinlich hier nicht in die Tiefe. Ich sehe schon, du guckst dankenswerterweise auf die Uhr und hältst das ein bisschen im Blick. Wir können vielleicht der Vollständigkeit halber eben sagen, dass die Polizeigesetze in Bayern und NRW beschlossene Sache sind.
NRW gerade erst und Bayern, das hatte ich dir schon ein bisschen zurück, genau.
Und in einigen Staaten, ich finde es ja wirklich interessant bei dem Thema, wie so die politischen Linien dann verlaufen, weil man eben dann doch sieht, die Grünen, die sich in NRW hart dagegen wehren beispielsweise und auch in Niedersachsen gegen die Verschärfung der Polizeigesetze sind plötzlich, tragen sie in Hessen offensichtlich mit und sind in Baden-Württemberg sogar dafür verantwortlich. Die Linke wiederum, die sie natürlich auch meistens kritisiert, ist in Brandenburg mit in der Regierung. Glaube ich jedenfalls. Doch, genau. Ja.
Das ist eine interessante, also es ist nicht so sehr entlang der Parteilinien. Wir können vielleicht damit überleiten. In Hessen gab es eine gewisse Anomalie, die kein anderer dieser Polizeigesetze hat. Nämlich hier war eigentlich geplant, dass der Verfassungsschutz, also ein Geheimdienst, nämlich das Landesamt für Verfassungsschutz in Hessen, einen Trojaner kriegen soll. Ja, das war interessanterweise das erste Mal, dass das wieder auf Landesebene für einen Geheimdienst vorgesehen war. Aber das hessische Parlament hat sich am Ende dagegen entschieden. Trotzdem ist das eine gewisse Überleitung zu dem Trend, der, glaube ich, insgesamt auszumachen ist. Wir haben auch darüber geschrieben, natürlich bei uns, nämlich, dass auch der Verfassungsschutz sowieso sehr im Fokus stand. Ja, da haben wir ja, da kommen wir vielleicht ganz am Ende drauf, vielleicht kommen wir auch nicht mehr drauf, Hans-Georg Maaßen und all seine Skandale, aber ich glaube, die größere Forderung und ein gewisser Paradigmenwechsel wäre das Einführen von einem Hackback. Ja, Hackback nennen die, also man könnte auf Deutsch sagen, zurückhacken. Mhm. Also dass man versucht, einen Angreifer und dessen Infrastruktur außer Betrieb zu nehmen. Und dazu finde ich, das ist halt eine Form von offensivem Angriff und da zählt so ein bisschen dazu, dass auch jetzt vom Bundesinnenministerium ganz offensiv gefordert wird, dass der Verfassungsschutz als Inlandsgeheimdienst hacken können soll. Also hier hat sich was gedreht. Und zuletzt ist, glaube ich, da noch wichtig, nicht nur das CITES, wo wir ja schon das letzte Jahr darüber berichtet haben, also die Stelle, wo man, die in München gegründet wurde, wo man da so ein bisschen forschen will, die hat jetzt sozusagen nur eine kleine, oder eigentlich eher eine mittelgroße Schwester, nämlich ADIC. Mhm. ADIC ist die Agentur für die disruptive Innovation in der Cybersicherheit, nur dass das Disruptive dann wegfiel, die dreisterweise von unserer Verteidigungsministerin und dem Heimatminister zusammen angekündigt wurden. Und also sozusagen in jedem zweiten Satz in dieser Pressekonferenz, wo auch einer unserer Mitarbeiter war, mit der DARPA verglichen wurde. Mhm. Und die DARPA ist halt eine quasi militärische Forschungseinrichtung in den USA. Und von der Leyen hatte sich, das war das epischste Stück in dieser Pressekonferenz, die hatte gesagt, ja, der DARPA verdanken wir drei Dinge, die sie jetzt mal beispielhaft nennen will. Zum einen das Internet, dann GPS, also das, sozusagen globale Satellitensystem. Und zuletzt noch die Spracherkennung im Handy. Mhm. Also sie versuchte irgendwie zu betonen, dass aus dieser militärischen Forschung so viel Tolles rausgekommen sei für unsere zivilen Netze. Da kann sich natürlich über alle drei Beispiele streiten, aber sie hat zum Beispiel sowas vergessen wie die Predator-Drohnen. Mhm. Also ganz merkwürdig und ich halte das auch für extrem schwierig. Also
ja, der größere Trend ist sozusagen die weitere Militarisierung des Cyber, ja. Also das Verschmelzen auch von Forschung, aber eben auch das Aufrüsten, was offensive Kapazitäten angeht, ja, also endlich wollen wir auch mal richtig vorne mitspielen im Cyberkrieg, ja, und nicht nur defensiv, wobei es da auch in den Fraktionen, in den Regierungsfraktionen durchaus ja Unterschiede gibt. Beispielsweise die SPD-Netzpolitiker haben gerade ein Papier rausgebracht, wo sie gesagt haben, sie setzen sich für eine strikt defensive Cyber-Sicherheitsstrategie ein. Das ist natürlich die Frage, ob sie sich gegenüber dem Koalitionspartner und in der eigenen Fraktion damit durchsetzen können.
Wir sind bei diesem ganzen Hackback natürlich noch nicht so weit wie beim Staatstrojaner. Mhm. Also die Behörden, also CITES, ADIC, aber auch überhaupt das Vorhaben des Hackbacks sind noch nicht in so einem Stadium, dass wir das jetzt eine beschlossene Sache wäre. Mhm. CITES baut sich noch auf, ADIC ist gerade erst sozusagen gegründet worden und wird erst aufgebaut. Das Hackback ist erstmal ein Vorschlag, rechtlich auch extrem umstritten wegen aus völkerrechtlichen Gründen. Aber wir können uns eigentlich sicher sein, dass es weitergehen wird, die Debatte.
CITES baut jetzt einen Supercomputer, um Verschlüsselung zu knacken, ja. Haben wir drüber geschrieben. Sowieso zu diesem ganzen Themenkomplex. Wir können jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel weiter drauf eingehen.
Man kann bei uns eine Menge lesen. Wir haben das von Anfang an begleitet. Wir stehen dem natürlich sehr kritisch gegenüber. Ja. Also, dass man, ich glaube, da kann man eine Menge Argumente bringen, die wir sowohl in der Staatsräumdebatte um die Polizeigesetze, aber wie auch generell bei offensiven Methoden, glaube ich, schon lange anbringen.
einen der interessantesten Texte, weil es mal etwas belegt hat, was wir schon länger kritisieren, oder eine der interessantesten Veröffentlichungen bei uns fand ich eben, dass wir eine interne Erhebung beim BKA war es oder bei den Landeskriminalämtern, wofür wollen die eigentlich den Staatstrojaner einsetzen? In der Argumentation, in der öffentlichen Debatte geht es ja immer um Verhinderung von Terrorismus oder vielleicht noch Kinderpornografie beziehungsweise eben Darstellung von Vergewaltigung von Kindern. In Wirklichkeit geht es aber eben den meisten, in mehr als der Hälfte der Fälle geht es um Drogenkriminalität quasi, ja. Also auch wichtig dahin zu gucken, diese argumentativen Nebelkerzen, mit denen da abgeworfen wird.
Also da kann man bei uns jedenfalls eine ganze Menge nachlesen, das wollen wir, glaube ich, nicht weiter vertiefen.
Genau, also zum Thema Polizeigesetze den Talk unbedingt von Konstanze und Marie anschauen.
Ja, wir hatten noch ein großes Thema, glaube ich, dieses Jahr, da wollen wir jetzt auch nicht ganz doll viel drüber reden. Aber wir wollen es zumindest erwähnen, weil uns das wichtig ist und weil, glaube ich, auch, das werden wir sicherlich erst in der Zukunft wirklich sehen, beispielgebend sein wird, das ist der biometrische Test in Südkreuz. Da hat man ja ein paar Kameras hingestellt und alle Vorbeilaufenden sozusagen biometrisch gescannt und hat dabei 3 kommerzielle Firmen testen wollen. Wir haben darüber viel berichtet, wir haben IFG-Anfragen gestellt. Wir waren bei den Terminen, wo der damalige Minister noch da war. Wir haben uns natürlich den Abschlussbericht angesehen. Also wir haben da viel gemacht.
Und auch debunked sozusagen, weil ja natürlich die Zahlen, man versucht dann irgendwie von Seiten des Innenministeriums mit besonders tollen Zahlen zu argumentieren. Du hast da einen schönen Takedown eigentlich geschrieben, warum diese Zahlen eben das Gegenteil von ermutigend sind im Hinblick auf jetzt Trefferquoten, ja.
Wir haben jetzt halt schon, das haben wir jetzt gerade erst berichtet, sozusagen zum Ende des Jahres, es gibt jetzt ja einen zweiten Teil, der wird auch in Südkreuz stattfinden, wo man versucht, Anomalien zu erkennen mit Software, also wenn jemand zum Beispiel umfällt oder ruckartig rennt, da gibt es jetzt aber schon Ableger. Mannheim hat zum Beispiel jetzt gerade angekündigt, dass sie 1,6 Millionen ausgeben und 76 Kameras in der ganzen Innenstadt verteilen, wo sie auch sozusagen diese Form von Softwareerkennung durchführen wollen. Wir haben da teilweise wieder in die Polizei gesetzt, dass eben auch die Berechtigung dafür ausgebaut wird. Mhm. Das ist ein ganzer Bereich. Wer bei uns da was nachlesen will, kann man eine Menge drüber lesen, ist uns auch wichtig. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen und wir können sagen, dass diese Pressemitteilung jetzt am Ende des Jahres zum Abschlussbericht, also in Teilen einfach überhaupt nicht wahrhaftig ist. Mhm. Das Ministerium auch sehr stark Informationen schönigt und dass letztlich der zuständige Minister sich ganz wenig dazu eingelassen hat.
Über den können wir gleich nochmal kurz sprechen, über diesen Minister. Aber ich würde dann noch sagen, weil eben das größere Thema biometrische Videoüberwachung, sogenannte intelligente Videoüberwachung, Verhaltensscanner sozusagen, vernetzte biometrische Verhaltensscanner, ist ein Thema, das uns im nächsten Jahr wahrscheinlich auch weiter beschäftigen wird, wie auch das Thema Polizeigesetze, weil sagen, angekündigt ist ein Musterpolizeigesetz, ja, als Vorlage. Deshalb werden uns die Polizeigesetze weiter auch noch neben der Länderebene beschäftigen. Und sozusagen der damalige Innenminister de Maizière, aber auch der neue, haben ja schon gesagt, quasi eigentlich, dass sie für den flächendeckenden Einsatz von biometrischer Videoüberwachung sind. Jetzt, das hatten sie ja schon eigentlich, bevor die Tests abgeschlossen sind, gesagt, dass sie das für ein Erfolgsmodell halten.
Ja, und wir haben bei uns auch berichtet über die dazugehörige Europaebene. Und Europa wurde ja gerade beschlossen, dass sämtliche Europäer ihre Biometriedaten abgeben würden. Also uns wird das auf jeden Fall erhalten bleiben. Mhm. Auch da können wir vielleicht auf den Kongress verweisen. Da gucken wir schon weiter in die Zukunft, nämlich zur Venenerkennung. Mhm. Und nachdem ja die neue BND-Zentrale, die ja in Laufweite von uns quasi hier eröffnet hat, jetzt auch Venenerkennung hat, wird es bestimmt auch noch andere schöne biometrische Erkennungen geben, mit denen wir uns beschäftigen. Das wird ganz sicherlich nicht weggehen. Nee. Ja. Okay, also Südkreuz wollen wir nicht weiter besprechen, aber vielleicht eine Sache, die mit diesem flächendeckenden biometrischen Gesichtserkennung zusammenhängt, wollen wir erwähnen, aber auch nur erwähnen. Wir haben 2, glaube ich, wichtige Urteile aus Straßburg vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Ich bin natürlich nicht besonders objektiv, weil bei dem einen der Urteile selber Beschwerdeführerin war, zusammen mit mehr als 10 zumeist britischen Menschenrechts- und Bürgerrechtsorganisationen, die letztlich zusammengezogen wurden, wo der Menschenrechtsgerichtshof von Straßburg gesagt hat, also das ist mit der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht vereinbar und ist halt in Teilen menschenrechtswidrig, wenn man Massenüberwachung durchführt. Leider hat es quasi zum Ende des Sommers hin gab es das Urteil, wir haben uns auch durchaus gefreut, auch wenn damit natürlich das britische GCHQ jetzt plötzlich nicht aufhört, Massenüberwachung vor allen Dingen in Unterseekabeln durchzuführen, sondern bereits eine neue gesetzliche Grundlage hat, war trotzdem aus meiner Sicht ganz wichtig, dieses Grundsatzurteil zu haben. Allerdings gab es ein zweites. In einem schwedischen Fall, denn auch die schwedischen Geheimdienste haben eine Massenüberwachung der Telekommunikation, wo das Gericht anders entschieden hat. Hat nämlich gesagt, na, die Schranken, die da in dem Gesetz sind, reichen aus. Aber sowohl die Schweden streben sozusagen eine Neuverhandlung an. Das kann man, wenn nämlich nicht die ganze Kammer entschieden hat, das haben die Schweden auch schon gemacht. Und auch in unserem Fall, kann ich ja vielleicht hier exklusiv erzählen, weil wir es noch nicht geschrieben haben, da schreiben wir erst im Januar drüber. Auch in unserem Fall werden wir gegen bestimmte Teile dieses Urteils vorgehen, das kann man. Man kann also, wenn man gute Argumente hat, die große Kammer bitten, da nochmal drüber zu reflektieren. Das haben wir getan, das ist auch schon schriftlich eingereicht, erst vor 2 Tagen. Das wird also noch weitergehen, aber ich glaube, dass die Urteile insgesamt gegen die Massenüberwachung und für die Menschenrechte uns schon auch unterstützen.
Das ist ein gutes Stichwort, Urteile, Massenüberwachung, was wir jetzt zwar noch nicht in der Liste haben, aber wo wir trotzdem mal was zu sagen müssen, ist das Thema Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Denn in diesem Jahr war es ja eigentlich so weit, dass die Telekommunikationsprovider hätten anfangen müssen zu speichern.
Gleichzeitig, also technisch hätten sie, genau.
Gleichzeitig gab es Ende letzten Jahres ein Weihnachtsgeschenk quasi vom EuGH, der, ich glaube, in Bezug auf Schweden, ne, war das Urteil. Oder was? Oder was Großbritannien? Jedenfalls nochmal festgestellt hat anhand einer in Auseinandersetzung mit einer nationalen Vorratsdatenspeicherung, dass die anlasslose Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten eben nicht EU-grundrechtskonform ist.
Ja, leider ging das sehr unter. Das war ganz knapp vor Weihnachten. Mhm. Das hat uns auch damals sehr geärgert. Aber ich glaube, das ist nicht wirkungslos geblieben, weil ja zumindest diese technische Speichern in Deutschland so nicht geschehen ist. Denn die Verwaltungsgerichtbarkeit hat hier in Deutschland entschieden, nämlich zu sagen, wir sehen da Probleme mit dem Europarecht. Das ist ja schon der zweite EuGH-Urteil. Mhm. Ich glaube, beide Instanzen, also Straßburg und Luxemburg, haben uns da eher gestärkt gegen eine Politikerkaste letztlich, die das nicht lassen will.
Ja, sie geben
und auch letztlich eine gewisse Ignoranz gegenüber diesen Urteilen zeigt.
Mhm. Unbedingt. Ja. Also auch das wird wahrscheinlich im nächsten Jahr, also die Innenminister eruieren immer wieder, ob sie nicht doch auf europäischer Ebene nochmal einen Anlauf nehmen können.
Wir haben gerade noch André Meister hatte noch einen Text darüber geschrieben, wie sozusagen von politischer Seite versucht wird, um diese Urteile rumzulavieren, um noch irgendwie, also die Idee das sein zu lassen, ist offenbar so weit weg von vielen politischen Entscheidern, dass es schon fast traurig ist.
Mhm. Der immer wiederkehrende Zombie.
Okay, aber ja, ich frage jetzt einfach mal Ingo, willst du noch über Hans-Georg Maaßen reden oder findest du ihn so derart abgegessen, dass wir nicht mehr darüber reden brauchen?
Nö, weil es natürlich schon einer der politischen Skandale des Jahres war und weil es eben auch viel aussagte über den Stand unserer Regierung und der Regierungskoalition, dieses Hin und Her und die Krise um.
Was war eigentlich der Skandal?
Der Skandal ging damit los, dass es Menschenjagden in Chemnitz gab und dass Medien darüber berichtet haben und dass wir einen Verfassungsschutzchef haben, der sich bemüßigt gefühlt hat, da Medienschelte zu dem Thema zu betreiben und sogenannte Aufklärung zu leisten, ohne Fakten liefern zu können und ja, da schön an rechten Verschwörungstheorien mitgestrickt hat.
Er hat einfach gesagt, es gab keine Nachweise für Hetzjagden, aber der eigentliche Skandal hat sich ja an was anderem festgemacht, nämlich dass dann die Koalitionäre zusammenkamen, also sozusagen die beiden Schwarzen und die Sozialdemokraten, und dann haben sie beschlossen, das ist auch übrigens einer der Worte des Jahres geworden, ihn zu strafbelobigen, nämlich sie ihn zwar von dem Amt zu entfernen, aber in einen Staatssekretärsposten zu hieven. Und daran hat sich eigentlich erst der Skandal wirklich, wirklich hochgezogen. Es war übrigens immer sonntags, ne? Immer wenn die Redaktion gerade nicht da war, ging das los. Und da musste nachverhandelt werden. Also, und letztlich den Kopf gekostet hat ihn das aber noch nicht, sondern eigentlich hat er sein Amt dann, oder eigentlich generell das Mitmachen im Arbeiten im Ministerium erst verwirkt, als eine Rede öffentlich wurde, die er vor anderen Geheimdienstchef gehalten hat.
Abschiedsrede, ne?
Also.
Und wo er dann eben von linksextremen Kräften in der Bundesregierung gesprochen hat und sich
also
eben.
Also, das waren schon ziemlich starke Distortion Field, sag ich immer, wie heißt das auf Deutsch? Geistige Verzerrungsfeld, in dem er da lebte. Ja. Aber es sagt natürlich auch was über den Minister Seehofer, der sich hinter ihn gestellt hat in mehreren öffentlichen Pressekonferenzen. Es sagt aber auch was über unseren Sicherheitsapparat, was mich sehr nachdenklich macht, denn das ist ja. Auch ein Skandal ja für den Verfassungsschutz, wenn man daran denkt, was in den NSU-Überwachung, also parlamentarischen Aufklärungsausschüssen rauskam, wenn wir daran denken, wie jetzt in den Anis Amri-Untersuchungsausschüssen darum geht, hier auch hat wiederum der Verfassungsschutz gelogen und mit welcher Dreistigkeit sich dann dieser Ex-Chef dahinstellt und sich quasi noch die AfD noch rechts überholt, ist bemerkenswert.
Ja, ohnehin ist es eben so, wir haben viel über die Person Maaßen gesprochen und die Unmöglichkeit eben dieser Person an dieser Stelle. Gleichzeitig darf das nicht verdecken, dass das System Verfassungsschutz eigentlich ein Problem ist und nicht umsonst eben solche Menschen dort an die Spitze kommen. Auch der Nachfolger im Bundesamt hat zwar an einer Stelle eine Kursänderung angekündigt, aber ansonsten ist er weiter auf Überwachungskurs natürlich auch angekündigt, stärker in den sozialen Medien zu überwachen, hat aber anders als sein Vorgänger immerhin eine andere Linie zum Thema AfD und Beobachtung der AfD, womit wir eigentlich nochmal kurz überleiten können dazu, dass wir mit so einer kleinen Datenanalyse damals gezeigt hatten, es gab ja den Hashtag Wir sind Maaßen, wo sich dann eben besorgte Bürger hinter den Verfassungsschutzpräsident gestellt haben. Wir konnten mit einer Datenanalyse sagen, dass die eben vor allen Dingen aus dem Umfeld der AfD kamen, was wenig überrascht.
Ja. Vielleicht sollte man, wenn man auf die Bilanz guckt von Hans-Georg Maaßen, trotz dieses unrühmlichen Abgangs, das ist ja auch schon peinlich, schon mal festhalten, dass er in der Geschichte der Bundesrepublik derjenige Verfassungsschutzpräsident war, der die größte finanzielle und personelle Aufstockung dieses Amtes bewirkt hat. Er hat den NSA-BND-Skandal, wo ja auch der Verfassungsschutz einiges zugeben musste in Bezug auf X-Keyscore zum Beispiel, unbeschadet im Prinzip überstanden und hat sozusagen für sein Amt noch rausgehandelt, was ging.
Genauso wie die Netzpolitik-Affäre.
Also ja, also schon seine politische Bilanz ist so schlecht nicht. Bemerkenswert eigentlich, wie lange sich der halten konnte. Wir hätten jetzt noch ein letztes Thema, Ingo.
Jein.
Wir können auch nicht so, wir haben noch mehrere.
Wir fangen
mal mit dem KI-Hype an, oder?
Genau, weil es ist so ein bisschen, wenn wir über die Netzpolitik des letzten Jahres sprechen, dann können wir natürlich feststellen, ist das erste Jahr jetzt, in dem die neue Bundesregierung, die neue alte Bundesregierung sozusagen im Amt ist und die Bundeskanzlerin hatte angekündigt, dass sie das Thema Netzpolitik oder Digitalisierung jetzt zur Chefsache machen will. Das heißt, wir können neben den Dingen, die im Koalitionsvertrag vereinbart worden sind, die wir bei uns damals ausgiebig analysiert hatten, eben sehen, dass jetzt tatsächlich so ein bisschen Bewegung kommt. Man kann fast sagen, die Bundesregierung erwacht aus ihrem Dornröschen-Schlaf. Zumindest nimmt sie die Themen stärker wahr, hat einige Umstrukturierungen vorgenommen. Im Bundeskanzleramt gibt es jetzt sozusagen eine eigene Abteilung dafür. Es gibt eben nicht nur die Staatsministerin Dorothee Bär von der CSU, sondern vor allen Dingen eben Helge Braun, den Kanzleramtschef, der als der Digitalisierungspolitiker in der Bundesregierung gilt oder bei dem eben die Fäden.
Als Geheimdienstpolitiker.
Genau, na klar, wo die Fäden zusammenlaufen.
Wir haben einen Digitalrat, der bei ihr angesiedelt ist, bei der Kanzlerin.
Diverse Gremien, die eben neu eingerichtet wurden.
Ja.
Also ein
Zum
Digitalrat, der aus lauter Leuten aus Wirtschaft und Forschung vor allen Dingen besteht, geleitet von der ehemaligen Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, Suda.
Die ja auch einen Skandal am Bein hat, nicht wahr? Also, wir haben auch noch parlamentarische Kommissionen.
Wir können ja erst nochmal, es gibt noch die Datenethikkommission, genau, die die Bundesregierung eingesetzt hat, um innerhalb eines Jahres die Konflikte bei dem Thema Daten, Datenschutz und Datenkapitalismus sozusagen, wirtschaftliche Potenziale heben, aber Personen schützen. Diesen Spagat soll diese Kommission innerhalb eines Jahres irgendwie ausräumen. Da sind wir sehr gespannt, wie das klappt.
Das kann nicht klappen eigentlich, wenn man ehrlich ist, aber wir sind trotzdem gespannt, was die schreiben.
Genau.
Und sie haben sich auch schon teilweise ein bisschen Sie haben gegen den Stachel gelückt. Aber wir haben auch noch eine Bundestagskommission, nämlich die Enquete-Kommission für Künstliche Intelligenz, die jetzt auch noch arbeitet. Das alles hat aber die Bundesregierung nicht daran gehindert, im Sommer erst so eine Art Positionspapier und dann jetzt im Herbst auch noch sozusagen ihr Strategiepapier für Künstliche Intelligenz bereits vorzulegen. Mhm. Ist ja Wurst, wenn die Experten, die man sich extra einlädt, da noch wuseln, das muss sie jetzt her. Darüber haben wir natürlich auch geschrieben. Und was steht da eigentlich drin? Was machen wir eigentlich mit dieser KI irgendwo?
Jetzt werden die Ärmel hochgekrempelt und jetzt wird ganz ordentlich investiert und wir werden KI-Standort Nummer 1.
Ja, bald. Wir geben Milliarden aus dafür. Mhm. Besonders viel Geld wollen wir ins DFKI stecken, Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, eine private GmbH in Saarbrücken. Da wollen wir ganz viel Geld reinstecken. Wir wollen vor allen Dingen die Wirtschaft stärken, die geht aus diesen Papieren sehr stark hervor. Und auch, dass die Wissenschaft, die ja in den Augen der Bundesregierung ein Handlanger der Wirtschaft ist, bessere im Prinzip Fachleute für die Fortentwicklung der KI ausspuckt.
Genau, man muss es sagen, also Regierung Merkel bleibt sich treu an der Stelle. Also Digitalisierungspolitik ist immer in erster Linie Wirtschaftspolitik, wenn es nicht zufällig gerade Geheimdienst- oder Sicherheitspolitik ist. Und so spricht es eben auch aus der KI-Strategie. Es geht in allererster Linie um wirtschaftliche Potenziale.
Und es gibt auch Sachen, die gar nicht besprochen werden, haben wir auch schon gelernt. Ich meine, wir wissen ja noch nicht, was die Datenethikkommission sagen wird oder die Enquete-Kommission, aber ganz wenig wird geredet über Militär, obwohl ja nach wie vor ein großer Treiber der künstlichen Intelligenz ist. Das ist nicht so Thema. Wichtig ist, dass wir viel Datenreichtum haben. Ja, wir haben so ein bisschen zynisch drüber geschrieben, aber auch sachlich.
Wenn du das sagst.
Okay, wir lassen mal den KI-Hype, der wird uns sicherlich, also jetzt wo Blockchain ja fast weg ist, erhalten bleiben, oder?
Hoffentlich endlich weg ist. Ja, das Thema KI wird uns erhalten bleiben auf jeden Fall und es ist natürlich eben auch richtig. Also beispielsweise eines der Themen, die bislang immer noch nicht adressiert sind, ist die Frage von Verbraucherscoring und sozusagen algorithmische Bewertungssysteme, ja. Für Menschen in allen möglichen unterschiedlichen Kontexten. Auch das Thema ist, glaube ich, in der KI-Strategie spielt bislang keine Rolle.
Auch die ethischen Fragen, genau, mit anderen Ländern in Europa, glaube ich, schon lange auch angesprochen haben. Das ist bei uns alles ein bisschen unterentwickelt. Bei uns ist das eben Wirtschaftsförderung.
Wir sagen noch drei Sätze zum Thema Infrastruktur. Ihr merkt schon, wir müssen so ein bisschen, weil wir es nicht zu sehr in die Länge ziehen, hetzen wir so ein bisschen durch und werden natürlich keinem Thema so richtig gerecht, aber zumindest einmal so ein bisschen den Parforce-Ritt. Deshalb sagen wir nur kurz was zum Thema Infrastruktur, was man mal sagen kann. Die Bundesregierung hat angekündigt, die vermaledeite Kupferpolitik, was den Breitbandausbau angeht, ad acta zu legen, welchen Anteil daran hatte, dass der Bundesrechnungshof die Breitbandausbau-Förderpolitik des damaligen Verkehrsministers Dobrindt so dermaßen zerpflückt hat, wie es unser Kollege Thomas Rudel nochmal in einem sehr schönen Text aufgeschrieben hat. Wissen wir nicht, aber die Bundesregierung hat zumindest erstmal gesagt, wir hören jetzt auf mit Kupferförderung und jetzt geht es wirklich um Glasfaser.
Generell kann man sagen, also die Breitbandversorgung war wieder ein Thema, vielleicht noch nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Natürlich auch die neuen Frequenzen für 5G, das kam so ein bisschen zusammen. Es wird sehr viel international verglichen. Ja, so die Frage, wie steht Deutschland da im internationalen Vergleich, wenn man sicherlich den Fakt als Grundlage nimmt, dass ohne eine ordentliche Breitbandversorgung die im Mittelpunkt stehende Wirtschaft ja nicht weiterkommt. Also da war schon Debatte, wir würden uns aber, glaube ich, ein bisschen mehr wünschen. Das gilt gleichzeitig für die damit zusammenhängende Debatte, wer nämlich über diese Breitbandnetze welche Inhalte verbreitet, nämlich die Netzneutralitätsdebatte. Dieses Jahr aber zu wenig. Da ging es um besonders zwei Anbieter, nämlich die Telekom mit StreamOn und Vodafone mit Vodafone Pass, die beide Angebote machen. Da kann man sagen, den EU-Regelungen zur Netzneutralität steht wirklich tatsächlich entgegen. Und es gab aber auch zumindest von der Bundesnetzagentur angeregt ein Für und Wider. Genau. Also Stellungnahmen dazu. Beide das eigentlich, finde ich, noch nicht stark genug debattiert worden. Mhm. Und vielleicht sind es auch so sehr viele netzpolitische Themen, dass man nicht alle immer breit
schon gar nicht in diesem Podcast. Wir haben jetzt beispielsweise auch nichts über das Thema Informationsfreiheit gesagt, wobei es einige interessante Fälle gegeben hat und auch Frag den Staat einige große Erfolge erzielen konnte. Die Veröffentlichung von Gutachten, Veröffentlichung von Lobbystellungnahmen, die jetzt durch die Ministerien angegangen werden, beispielsweise sind positiv zu nennen an der Stelle, aber
Naja, wir haben auch was negativ zu nennen, glaube ich. Ich glaube, dass Andrea Vossow als Bundesdatenschutzbeauftragte, die auch für die Informationsfreiheit zuständig ist, auch hier ein riesiger Fail war. Sie hat sich dafür eigentlich öffentlich kaum eingesetzt. Ein Stillstand. Aber wer sich darüber informieren will, da können wir wieder auf den Kongress verweisen, weil Arne Senfsroth mit der Hilfe von nicht nur seiner Plattform fragt den Chat, sondern auch Leuten, die dort IFG-Anfragen gestellt haben, was wir übrigens alle hier machen in der Redaktion, das ist ein Volkssport, interessante und auch wichtige Fälle erzählen wird. Also, und nicht nur solche, die mit dem Informationsfreiheitsgesetz zu tun haben, sondern auch mit Gerichtsverfahren.
Genau.
Also da wollen wir darauf verweisen. Genauso wie Leonido beim Kongress sein wird, also Professor Leonhard Dobusch, der für uns so eine Reihe macht, die einfach sehr lesenswert ist, aber leider finde ich auch nicht genug Aufmerksamkeit findet, nämlich diese ganze Debatte um Internet im Fernsehen. Das ist teilweise sehr spannend, manchmal auch sehr komplex. Er schreibt da eine Reihe, die...
Genau, Leonhard Dobusch sitzt eben im ZDF-Fernsehrat für das Internet, ja, als gesellschaftlicher Vertreter des Internets.
Ja, also es ist fast besser, ihn zu hören auf dem Vortrag, als sich die langen Texte durchzulesen, weil er das nämlich auch sehr gut präsentieren kann.
Ist auch auf dem Kongress. Auf wen müssen wir noch hinweisen? Auf dem Kongress, unsere Kollegin.
Den Rundblick macht dort Markus Beckedahl. Mhm. Der wird unmittelbar nach uns sprechen. Mhm. Also wenn Ingo und ich zu dem Cambridge Analytica-Skandal einige sagen, dann ist er danach mit dem sogenannten Wetterbericht. Mhm. Er wird vielleicht einen anderen Fokus setzen als wir, wissen wir nicht. Mal gucken.
Ja, wir werden uns überraschen lassen. Anna Biselli, die ja auch zum Team gehört, wird sprechen über das Thema, über ein Thema, das sie über das Jahr über schon dankenswerterweise sehr intensiv recherchiert und berichtet hat. Nämlich,
zusammen mit Chris, bei uns in der Redaktion auch
genau,
teilweise.
Auf dem Kongress dann aber alleine, wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit Software, die tolle künstliche Intelligenz, die anhand von Sprache Menschen Herkunftsregionen zuordnen können soll, darüber entscheidet, ob ihr Asylantrag abgelehnt wird oder nicht, die aber eben eine krasse Fehleranfälligkeit haben. Und so 15-20% Fehler, was eben bedeutet, dass jeder fünfte Fall falsch entschieden wird, jeder fünfte Asylbewerber falsch eingeordnet und falsch entschieden wird. Darüber wird Anna sprechen.
Und sie macht, glaube ich, auch so ein bisschen von der Handyauswertung. Da wird sie wahrscheinlich auch drüber sprechen. Mhm. Und sie hatten auch noch, also es gab auch eine Berichterstattung darüber, wie dreist da die Regelungen sind für die Auswertung von Handys, wo ja nur auch höchstpersönliche Daten und nicht nur private Daten drauf sein können. Ich denke, das wird sie bestimmt zumindest mit erwähnen. Und wenn nicht, kann man es bei uns lesen.
Genau, nämlich auch eines der Themen.
Es gibt noch den Vortrag von André Meister und Ulf Burmeier. Mhm. Da geht es vor allen Dingen um einige der strategischen Verfahren der Gesellschaft zur Freiheitsrechte. Wir sind auch selber Beschwerdeführer, also die sozusagen einige der Redakteure hier aus der von Netzpolitik.org. Da geht es um die Datenhehlerei, die im Zuge der Vorratsdatenspeicherung ja auch beschlossen wurde. Also wir sind auch ein bisschen aktiv.
Ich dachte, bei denen geht es um Funkzellen, ne?
Die haben zwei Vorträge, stimmt. Ulf und André reden über diese Neuerung in Berlin, dass man informiert wird, wenn man in diese Funkzellenauswertungsraster gerät, stimmt. Mhm. Also mal, auch mal positive Gegenbeispiele. Mhm. Was hat dich in diese Idee gefreut, Ingo? Das frage ich dich jetzt zum Schluss, ehe wir wirklich aufhören müssen.
Das ist aber eine harte Überraschungsfrage.
Ja, wa? Ich bin immer gemein am Ende.
Naja, also politisch hat es mich... Also mich hat es sehr gefreut, dass unsere Redaktion in diesem Jahr sich so toll entwickelt hat und ein bisschen gewachsen ist, weil wir im letzten Jahr einen Überschuss hatten und davon ein bisschen investiert haben.
Es war natürlich auch nicht konfliktfrei, wir wollten nicht so, das ist natürlich klar, wenn man sich irgendwie, wir haben uns im Prinzip ja verdoppelt an Menschen sozusagen, man muss sich neue Kommunikationswege suchen und insgesamt würdest du sagen, du hast dich gefreut.
Nee, auf jeden Fall, weil es eben ein positives Zeichen ist, weil wir unfassbar viel Unterstützung bekommen als Netzpolitik.org, immateriell, aber auch in finanzieller Form. Viele Leute, die unsere Arbeit hier ermöglichen.
Außer die Nazis, die mögen uns nicht.
Genau, wobei man an der Stelle nochmal eines meiner Highlights im bisschen kruden Sinne war die Rede, die ein AfD-Abgeordneter im Landtag von Schleswig-Holstein vorgelesen hat, die er offensichtlich zwar zum ersten Mal gelesen hatte, aber ein Mitarbeiter muss ihm da einen Text reinkopiert haben, die zu 90% aus einem Artikel von mir bestand. Leider hatte er oder sein Mitarbeiter überhaupt nicht verstanden, worum es ging in dem Artikel, aber das war doch ein sehr bizarrer Moment.
Lustiger Moment auch.
Genau, politisch muss ich sagen, das würde ich sagen, schon, dass mit dem Cambridge Analytica-Skandal die Möglichkeiten des Microtargetings, aber eben auch dieses unfassbar kaputte System des Datenkapitalismus stärker in die Debatte gekommen ist und vor allen Dingen eben das dreiste Verhalten eines Unternehmens wie Facebook so stark beleuchtet oder in der öffentlichen Debatte wahrgenommen wurde, ist für mich schon einer der Meilensteine des Jahres. Und ein bisschen kleineres Randthema ist, ich war auf der Bits und Bäume Konferenz, an der du ja auch nicht ganz unbeteiligt warst, Konstanze, ne? Eine Konferenz hier in Berlin, wo Ökos und Techies mal zusammengefunden haben, ein breites Bündnis aus Organisationen aus dem Umwelt- und aus dem Technologie- bzw. Bürgerrechtebereich, die dann eine tolle Konferenz auf die Beine gestellt haben und versuchen, dass die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammenzubringen auf allen unterschiedlichen Ebenen, jetzt nicht nur im Hinblick auf Energieeffizienz und Rohstoffeffizienz, sondern eben auch auf Fragen der Lebensweisen, des Wirtschaftens und so weiter. Das halte ich für eine ganz vielversprechende und wichtige Bewegung, die sich da auftut.
Naja, das ist ein schönes Ende eigentlich, weil ich fand auch, es war sehr motivierend.
Das hätte ich jetzt nämlich dich gefragt, was bei dir.
Ja. Naja, also man kann, ich glaube, man ist mal ein bisschen beeinflusst davon, dass man sich eher an die letzten Dinge im Jahr und nicht so an die im Frühjahr erinnert, aber wer noch ein bisschen Motivation tanken will, der kann zu uns kommen. Wir wünschen zwar erstmal schöne Weihnachten, weil wir sozusagen, der Kongress ist ja nach Weihnachten, aber wer sich da über netzpolitischen Debatten noch ein bisschen informieren will und auch mal mit uns schwatzen will, wir sind ja auch da und wir werden ein Pop-Up-Store haben, was immer das bedeutet.
Es wird Momente geben, in denen man irgendwie zum Beispiel nach unseren Talks irgendwie zu uns kommen kann und ein paar Sticker abgreifen kann oder uns einfach sagen kann, was man total blöd findet oder auch was man gut findet.
Ja, wir mögen lieber die gute Kritik, aber wir nehmen auch die andere, wenn es sein muss.
Wir nehmen auch die andere.
Okay, dann verabschieden wir uns für dieses Jahr, würde ich sagen.
Genau, wir verabschieden uns. Genau, wir haben in diesem Jahr sehr viele Podcasts aufgenommen. Das erste Mal so richtig viele in diesem Jahr. Wir freuen uns, wenn wir dafür gute Bewertungen bekommen oder wenn ihr sie weiterempfehlt.
Wenn ihr sie runterladet.
Genau. Und aber eben bei iTunes und so weiter funktioniert es eben so, wenn man eine gute Bewertung bekommt für den Podcast, dann wird er auch weiterempfohlen. Das heißt, das verstärkt sich selbst. Deshalb freuen wir uns, wenn ihr uns auch da unterstützt. Und jetzt erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns hoffentlich in Leipzig.
Und tschüss, bis zum neuen Jahr. We'll be right back.